Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute mit Silke Hane im Studio. Schönen guten Tag. Ende November hatten Staatsanwälte den Hauptsitz der Deutschen Bank durchsucht. Sie soll vermögenden Privatleuten bei der Steuerhinterziehung geholfen haben. Und im Zuge der Ermittlungen gegen diese Privatperson hat es heute weitere Razzien bundesweit gegeben. Gleich mehr dazu bei uns hier im Programm. Außerdem berichten wir von der Hauptversammlung der Deutschen Post. Als erstes aber schalten wir nach Frankfurt am Main in den Börsensaal. Unser Reporter vor Ort ist heute Konrad Busen. Und wir schauen auf die deutsche Volkswirtschaft. Nachdem die zuletzt knapp einer Rezession entgangen ist, ist das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal wieder gewachsen. Konrad Busen, wie kommt das am Finanzmarkt an?
Also es kommt gut an, dass die Wirtschaft in den ersten drei Monaten des Jahres um 0,4% gewachsen ist gegenüber den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres. Viele Finanzprofis waren zuletzt ja eher pessimistisch. Das hat gestern erst wieder das ZEW bestätigt, das Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung. Sein Index der Konjunkturerwartungen, der auf einer Umfrage unter Finanzleuten beruht, ist deutlich ins Minus gesunken. Jetzt also harte Daten aus der Realwirtschaft, die zumindest zeigen, eine Rezession ist für Deutschland vom Tisch. Natürlich ist der Ausblick auf den Rest des Jahres trotzdem von vielen Unsicherheiten geprägt. Hören wir dazu Carsten Bjeski, Chefvolkswirt der ING Bank.
Man muss ganz ehrlich sagen, und das ist die 0,4, das ist wirklich das ganze Jahr überhalten werden, ist sicherlich angesichts der Tatsache, dass wir einen höheren Ölpreis haben, dass wir doch die Handelsstreitigkeiten haben, die wahrscheinlich, wo Herr Trump sich auch irgendwann mal auf Europa und Deutschland richten wird, ist eher unwahrscheinlich. Aber ich denke, was ganz deutlich ist, wir haben hier eine starke, stabile inländische Nachfrage. Und das haben doch viele von den Untergangspropheten immer wieder übersehen.
Inländische Nachfrage okay, Konsum okay, Baubranche in Deutschland okay, nicht so okay die Industrie, die Außenwirtschaft. Was muss passieren?
Wir brauchen einfach doch mehr Investitionen. Natürlich bräuchten wir Sicherheit, die werden wir nicht bekommen, die können wir auch nicht beeinflussen. Das heißt, was wir machen müssen, ist doch mehr im eigenen Land investieren. Das heißt, mehr investieren in Digitalisierung, mehr investieren in neue Maschinen, auch mehr investieren in Bildung. Wenn wir das hinbekommen, das muss nicht nur der Staat sein, das müssen auch vor allem die Unternehmen sein. So, dann haben wir wirklich noch stärkeres inländisches Wachstum über die Investitionen, die auch zukünftiges Wachstum sichern. Und dann können wir eigentlich relativ beruhigt in die Zukunft schauen.
Weiteres Stichwort: sogenannte Strukturreformen. Jetzt hat die Bundesregierung gerade mitgeteilt, dass die Bürokratie zurückgefahren werden soll, vor allen Dingen für kleinere und mittelständische Firmen. Die Entlastungen für die Wirtschaft sollen mindestens 1 Milliarde Euro betragen. Wie sehen Sie das?
Also ich denke, dass die Bürokratie sicherlich in Deutschland zurückgefahren werden kann. Wenn man das nochmal kombiniert, auch mit Digitalisierung, sowas wie E-Government, dann haben wir doch unheimlich viel, was wir noch aufholen können. Andere Strukturreformen sind sicherlich, man muss sich auch überlegen, wie schaffe ich es, um die Beschäftigungsquote zu erhöhen. Wir haben also immer noch eigentlich zu wenig Frauen, die im Arbeitsmarkt wirklich aktiv sind. So, das müssen wir auch hinbekommen. Da müssen wir schauen, dass wir wirklich auch unser Bildungssystem so auf Vordermann bekommen, dass wir auch in den kommenden Jahrzehnten halt wirklich auch gute Ingenieure und helle Köpfe haben, die auch in Deutschland bleiben wollen.
Nochmal so ein bisschen der Blick in die unmittelbare Zukunft. Am Samstag läuft eine Frist aus, innerhalb der die US-Regierung über Autozölle entscheiden wollte. Da wird jetzt von vielen eine Verschiebung erwartet. Aber kommt die, beziehungsweise ist das ganz vom Tisch?
Ja, die Frage ist, ob Herr Trump wirklich hier zwei Kriege auf einmal führen möchte. Er hat ja gesagt, dass Handelskriege unheimlich einfach wären, um die zu gewinnen. Also von daher darf man nicht ausschließen, dass er auch hier nochmal gleich ein bisschen stöchern wird. Ich denke, letztendlich wird Trump diese Strafzölle auf europäische Autos ankündigen. Ob das jetzt schon am Samstag sein wird, vielleicht noch nicht. Er wird sie aber definitiv ankündigen, denn das passt einfach in seine Strategie. Um das Letztmögliche aus solchen Verhandlungen rauszuholen, damit wird der Druck halt wirklich auf 110% hochgehoben. Das haben wir jetzt bei den Chinesen gesehen und Trump weiß natürlich, dass Zölle auf europäische Autos den Europäern am meisten wehtun werden.
Sagt Carsten Bjeski, Chefvolkswirt der ING Bank. Das Gespräch mit ihm habe ich ein paar Minuten vor unserer Sendung aufgezeichnet.
Danke, Herr Busen. Dann schauen wir doch mal auf den DAX. Wo steht der heute Mittag?
Ja, der steht 0,5% im Minus bei im Moment 11.937 Punkten. Es wird also eher der unsichere Ausblick betont. Und es gab auch Daten aus China, die nicht gut aussahen. Also zumindest sind die Wachstumsdaten nicht so stark, wie das Volkswirte im Durchschnitt vorausgesagt hatten. Die Industrieunternehmen in China produzieren auch nach offiziellen Daten weniger als gedacht. Und auch der Umsatz im Einzelhandel Chinas erwächst nicht so stark wie angenommen.
Gerade ist auch Berichtssaison. Heute hat RWE Zahlen vorgelegt. Wie geht es dem Konzern vor dem Umbau?
Ganz gut. RWE übertrifft die Schätzungen der Analysten. Viele hatten vorhergesagt, dass die Proteste im Hambacher Forst und die damit verbundenen Unterbrechungen der Förderung im Tagebau sich stärker negativ auswirken würden. Aber die Stromproduktion aus Braunkohle ist viel weniger stark beeinträchtigt worden als gedacht. Darüber hinaus hat RWE vor allem im Handel mit Energie deutlich mehr Gewinn gemacht als im selben Quartal letztes Jahr. Das heißt, vor dem teilweisen Verkauf von Innogy und der Integration der Ökostromsparte von E.ON steht RWE ganz gut da. Die Aktie heute 3,5% im Plus.
Die Ratingagentur Moody's prüft eine mögliche Herabstufung der Kreditwürdigkeit von ThyssenKrupp. Ja, wegen der gescheiterten Stahlfusion. Entziehen auch die Anleger dem Konzern das Vertrauen heute?
Ja, das kann man sagen. Der Preis der ThyssenKrupp-Aktie ist 6,5% niedriger als gestern Abend. Damit ist das dicke Plus von fast 30% bei der Aktie vom vergangenen Freitag mit den Verlusten dieser Woche noch nicht ganz aufgebraucht, aber die Aktie ist auf dem Weg dorthin. Die Ankündigung, das Geschäft mit Aufzügen bei ThyssenKrupp abzuspalten und getrennt an die Börse zu bringen, hat also nicht lange bzw. nicht uneingeschränkt die Anleger bei Laune gehalten, was sicher auch damit zusammenhängt, dass immer weniger Anleger glauben, dass sie deswegen eine Sonderdividende bekommen werden, also eine außerordentliche Gewinnausschüttung. Das Geld wird ThyssenKrupp eher für die Schuldentilgung brauchen.
Und was fällt noch auf heute?
Einige kleinere Aktien, einige kleinere Unternehmen, die Quartalsbilanz gezogen haben, typische Vertreter ihrer Branche. Leoni zum Beispiel, der globalisierungsabhängige Kabelzulieferer, hat viele Kunden in der Autobranche. Und der Quartalsbericht fällt dementsprechend als Enttäuschung aus. Die Aktie heute knapp 12% im Minus. Bei United Internet, dem Telekom- und Internetunternehmen, geht es fast 9% für die Aktie runter. United Internet, die bieten ja bei der 5G-Auktion mit, also bei der Versteigerung der neuen Mobilfunklizenzen. Und das hat bei dem Unternehmen im ersten Quartal für deutliche Mehrkosten gesorgt. Das hatten viele Analysten nicht so auf dem Plan.
Und dann fehlen uns noch die Entwicklung beim Euro, den deutschen Staatsanleihen und dem Goldpreis heute Mittag.
1,1180 $, das ist der aktuelle Eurokurs. Das ist etwas niedriger als gestern um diese Tageszeit. Bei den deutschen Staatsanleihen, da gab es heute deutliche Nachfrage. Deswegen hat die Bundesbank die sogenannte Umlaufrendite noch einmal deutlich niedriger berechnet mit minus 0,17%. Der Preis für die Feinunze Gold heute zur Mittagszeit 1,298,06 $. Das ist ein Plus von 46 US-Cent.
Ausführliche Informationen von Konrad Busen waren das aus dem Börsenstudio in Frankfurt. Danke dorthin. Örtlich bleiben wir auch in Frankfurt. Frankfurter Staatsanwälte, Beamte des Bundeskriminalamtes und weiterer Behörden, die haben heute im gesamten Bundesgebiet Privatwohnungen, Geschäftsräume von Banken, Steuerkanzleien und Vermögensverwaltern durchsucht. Brigitte Scholtes mit Einzelheiten.
Die Ermittler sind bundesweit ausgeschwärmt und durchsuchen die Wohnungen von 8 vermögenden Privatpersonen in Bad Tölz, Erkrad, Konz-Simmerath und auf Sylt. Der Verdacht? Steuerhinterziehung, sagt Noah Krüger, Oberstaatsanwalt in Frankfurt am Main.
Die 8 Beschuldigten sollen mithilfe einer Tochtergesellschaft, einer deutschen Großbank, Gesellschaften in Steueroasen gegründet haben, um Kapitalerträge vor dem Fiskus zu verstecken und die entsprechenden Steuern nicht gezahlt haben.
Diese deutsche Großbank ist die Deutsche Bank, bei der die Behörden Ende November 2 Tage lang in einer Razzia umfangreiche Unterlagen auf Vorfälle zwischen 2013 und 2018 sichergestellt hatten. Das aktuelle Ermittlungsverfahren richte sich nicht gegen die Deutsche Bank, teilte das Geldhaus mit, sondern eben gegen Privatpersonen. Neben den Wohnräumen der 8 Beschuldigten wurden auch 11 Banken und Sparkassen durchsucht. In Aachen, Bonn, Düsseldorf, Erding, Frankfurt, Köln und Trier. Die Durchsuchung dauerte über den Vormittag an. Erste Ergebnisse könnte es am Nachmittag geben, sagte Krüger. Aber
die Auswertungen werden noch eine erhebliche Zeit in Anspruch nehmen. Wir rechnen damit, umfangreiche Papierunterlagen und auch digitale Datenträger zu finden. Und eine genaue Frist kann ich Ihnen dazu natürlich noch nicht nennen.
Auslöser für die Razzia Ende November bei der Deutschen Bank waren wiederum Erkenntnisse unter anderem der Panama Papers durch das Bundeskriminalamt gewesen. Die könnten die Behörden noch länger beschäftigen, ist zu hören.
Brigitte Scholtes mit Informationen zur bundesweiten Razzia bei Banken und Privatleuten heute. Die aktuellen Spannungen zwischen den USA und Iran werden auch über Bande ausgetragen. Besonders zu spüren bekommt das derzeit der amerikanische Verbündete Saudi-Arabien. Zwei Tage nach mutmaßlichen Sabotageaktionen gegen Tanker aus dem Land haben gestern Drohnen zwei Ölförderanlagen in Saudi-Arabien angegriffen, hieß es aus Riad. Der Ölpreis reagierte kurz, heute verbilligte sich der Rohstoff aber wieder. Woher das auf und ab kommt, ob der Ölpreis gerade stärker schwankt als sonst und wohin sich der Preis mittelfristig bewegt, diesen Fragen ist Mischa Erhardt nachgegangen.
Der Iran ist derzeit natürlich das bestimmende Thema an den Weltmärkten für Rohöl. Schon die Ankündigung der USA vor wenigen Wochen, die Ausnahmeregelungen für die Iran-Sanktionen für bestimmte Länder wie China und Indien aufzuheben, hatte Ende April zu einem deutlichen Preisanstieg geführt. Bis dahin nämlich durften diese Länder noch Öl aus dem Iran beziehen. Seit Anfang Mai ist dies vorbei.
Die Ölpreise können auch noch weiter anziehen,
sagt Martin Lück. Er ist Chefanlagestratege für den deutschsprachigen Raum beim weltgrößten Vermögensverwalter BlackRock.
Es wird einfach hier das iranische Angebot aus dem Markt weitgehend rausgenommen. Und die Frage ist dann eben, wie schnell können die anderen großen Anbieter, vor allen Dingen eben Saudi-Arabien und Russland, in diese Bresche springen. Ja, ich glaube jetzt auch nicht, dass es exorbitant weiter ansteigt, aber es kann zunächst mal weitere Spitzen geben, die auch schon nochmal in Richtung $80 pro Barrel gehen können.
Seit dem Anstieg Ende April haben sich die Ölpreise aber erst einmal in die andere Richtung bewegt, sprich, sie sind wieder gefallen auf aktuell rund $70 pro Fass der Nordseesorte Brent. Carsten Fritsch, Rohstoffexperte bei der Commerzbank, nennt Gründe dafür.
Zum Beispiel die neue Eskalation im Handelsstreit zwischen USA und China, damit einhergehend die Sorge, dass das auch die Konjunkturentwicklung in beiden Ländern bremsen könnte. China und USA sind die beiden größten Ölverbrauchsländer. Das heißt, wenn es hier eben zu Bremsspuren kommt, dann hätte das auch entsprechende Auswirkungen auf die Ölnachfrage und auf den Ölmarkt.
Aufgrund dieses Spannungsfeldes zwischen unterschiedlichen Nachrichten schwankt der Ölpreis derzeit quasi von Tag zu Tag. Ein Faktor für die seit Dezember tendenziell steigenden Ölpreise ist auch Venezuela. Durch die politische Krise liegt die Wirtschaft brach und die Ölexporte reduzieren sich beständig. Saudi-Arabien könnte zwar seine Förderung hochfahren, hat aber eher ein Interesse an höheren Ölpreisen als heute, um durch die Einnahmen seinen Staatshaushalt im Gleichgewicht zu halten. Der Verlauf des Konfliktes zwischen dem Iran und den USA aber ist es, der in nächster Zeit über das Auf und Ab beim Ölpreis entscheiden wird. So hat der Iran in den letzten Wochen mehrfach damit gedroht, die Straße von Hormuz dicht zu machen. Die Meerenge ist eine der wichtigsten Wasserstraßen der Welt und verbindet die Ölförderländer im Nahen Osten mit den wichtigsten Ölverbrauchsmärkten der Welt.
Der schlimmste Fall wäre, wenn es zu einer Blockade der Straße von Hormuz käme. Wurde von Iran ja schon wiederholt angedroht, wenn man selber kein Öl mehr exportieren darf, dass es dann auch die anderen Nachbarländer nicht mehr möglich sei. Das heißt also, hier kann es durchaus zu Angebotsausfällen kommen. Wenn die Straße von Hormuz blockiert würde, hätte das natürlich dann kaum absehbare Auswirkungen auf das Ölangebot und auf den Ölpreis.
Sagt Carsten Fritsch. Und natürlich ist das auch der Grund für die Drohung einer Blockade dieser Schifffahrtsroute seitens des Iran. Sollte die Lage nicht eskalieren, erwarten die meisten Beobachter wie Carsten Fritsch, dass sich der Ölpreis nach einem Anstieg in kommender Zeit, vor allem in der zweiten Jahreshälfte, dann wieder etwas nach unten bewegen könnte. Denn bis dahin dürfte unter anderem die Schieferölproduktion in den USA wieder deutlich zulegen.
Mischa Erhardt war das über die Entwicklungen beim Ölpreis jetzt und in naher Zukunft. Auszubildende sollen ab kommendem Jahr einen Mindestlohn und zwar mindestens 515 Euro im Monat erhalten. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Günter Hetzke.
Ja, das sieht eine Reform des Berufsbildungsgesetzes vor, die das Bundeskabinett heute beschloss. Nach einer Umsetzung gäbe es damit erstmals eine gesetzliche Untergrenze für die Vergütung von Azubis.
Wir wollen die berufliche Aus- und Weiterbildung stärken und wir wollen noch mal ganz klar machen, dass die Leistung, die die jungen Menschen in den Betrieben bringen, anerkannt werden muss. Auf der anderen Seite wollen wir eben auch den Betrieben ein Signal setzen, dass wir die Dynamik uns erhalten wollen in den Ausbildungsbetrieben.
So Bundesbildungsministerin Anja Karliczek. Die Mindestvergütung für das erste Ausbildungsjahr soll zunächst jährlich steigen. Aber es gibt durchaus Ausnahmen. Tarifpartner können unterhalb des Mindestlohns bleiben, wenn es eine entsprechende Einigung beider Parteien gibt. Kunden müssen immer länger auf einen Termin eines Handwerkers warten. Im Durchschnitt dauert es über alle Handwerksberufe hinweg inzwischen fast 10 Wochen, bis ein Auftrag erfüllt werden kann. Das geht aus dem Konjunkturbericht des Zentralverbands des Deutschen Handwerks hervor. Noch länger sind die Wartezeiten beispielsweise beim Bau. Der Grund ist die hohe Auslastung der Betriebe. Sie hätten kaum noch Kapazitäten frei, zugleich fehlten Fachkräfte. Weiterer Nachteil für die Kunden: die gute Nachfrage treibt die Preise. Nach einigen schwierigen Jahren erwartet die Solarbranche einen neuerlichen Boom des Sonnenstroms in Deutschland. Zwei Gründe führt der Bundesverband Solarwirtschaft an. Zum einen seien die Produktionskosten für Solarstrom stark gesunken. Zum anderen werde die Bundesregierung wohl verstärkt auf den Ausbau von Sonnenenergie setzen, um die selbstgesteckten Klimaschutzziele zu erreichen. Derzeit sind nach Verbandsangaben in der Bundesrepublik rund 4 Millionen Solaranlagen zur Erzeugung von Strom oder Wärme in Betrieb. Die Verbraucherorganisation Foodwatch fordert eine rasche Entscheidung für ein neues farbliches Nährwertlogo für Fertigprodukte. Dadurch soll für den Verbraucher auf den ersten Blick erkennbar sein, wie ausgewogen oder unausgewogen verarbeitete Lebensmittel sind. Eine Studie belege, dass farbige Kennzeichnungen von Lebensmitteln bei gesunder Ernährung helfen könne. Die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner ist immer noch dabei, Vor- und Nachteile aller bestehender Systeme abzuklären. Die Deutschen haben im vergangenen Jahr erstmals mehr über das Handy als übers Festnetz telefoniert. Und das, obwohl die Anzahl der Festnetzanschlüsse weiter wächst. Das geht aus dem Jahresbericht der Bundesnetzagentur hervor.
Das waren Wirtschaftsmeldungen von Günter Hetzke. Vielen Dank. Paketboten sollen besser vor Ausbeutung geschützt und Unternehmen von Bürokratie entlastet werden. So das Ergebnis des Koalitionsausschusses gestern Abend. Einzelheiten jetzt von Franka Welz.
Im Koalitionsausschuss einigten sich Union und SPD darauf, ein Gesetz für die Nachunternehmerhaftung auf den Weg zu bringen. Das bedeutet, dass große Paketdienste Sozialabgaben nachzahlen müssen, wenn ihre Subunternehmen dies zuvor nicht getan haben. Das geplante Gesetz werde sich an Regeln orientieren, die es schon für andere Branchen gebe, wie die Fleischindustrie. In einem Papier zu den Beschlüssen heißt es, damit sorge die Koalition für Beitragsehrlichkeit, die soziale Absicherung aller Paketzusteller und zugleich für einen fairen Wettbewerb. Die Union setzte sich hingegen mit ihrem Kernanliegen durch, für Bürokratieabbau zu sorgen. Dazu soll nun ein Gesetz auf den Weg gebracht werden, das vor allem kleine und mittlere Firmen entlastet. Das soll zu spürbaren Entlastungen für die Unternehmen in Höhe von mindestens 1 Milliarde Euro führen, aber auch Bürger und Verwaltung von Bürokratie entlasten.
Franka Welz berichtete aus Berlin. Der Koalitionsausschuss hat entschieden, dass Paketboten besser vor Ausbeutung geschützt werden sollen über die sogenannte Nachunternehmerhaftung. Das Ringen um bessere Arbeitsbedingungen für Paketboten hat das Unternehmen Deutsche Post schon weitestgehend hinter sich. Nach massiven Protesten der Belegschaft und Gewerkschaften gliedert der Konzern zum 1. Juli 13.000 Paketzusteller wieder in den Haustarif ein, die bisher bei der Billigtochter Delivery GmbH arbeiten und dort schlechter bezahlt werden. Nur eine Veränderung in der Paket- und Briefsparte der Post. Die wird aktuell saniert, denn sie steckt in der Krise. Und das hat 2018 den Gewinn der Post gedrückt. Thema der heutigen Hauptversammlung, von der Jörg Sauerwein berichtet.
Das vergangene Jahr lief nicht gerade rund für die Deutsche Post. Konzernchef Frank Appel musste bei den Aktionären in Bonn nochmal die für ihn unangenehmen Wahrheiten auflisten, die mit der Gewinnwarnung vom Sommer 2018 begannen.
Wir haben unsere Prognose nicht gehalten und der Aktienkurs ist deutlich gesunken. Ich glaube, wir können da nicht die Schuld in der Branche oder am Markt suchen, sondern die Probleme, die wir hatten, waren hausgemacht.
Vor allem habe sich der Konzern zu wenig auf das Post- und Paketgeschäft fokussiert. Darauf wolle sich das Unternehmen wieder stärker konzentrieren. Und da sei eine der Herausforderungen die immer weiter sinkenden Briefzahlen, weil viele Menschen eher eine E-Mail- oder WhatsApp-Nachricht als noch den klassischen Brief verschicken. Deshalb verteidigte Appel auch die geplante Erhöhung des Briefportos. Die Bundesnetzagentur hatte der Post einen Spielraum von gut 10% eingeräumt, über den in den kommenden Wochen endgültig entschieden wird. Der Standardbrief könnte dann statt bisher 70 bald 80 oder möglicherweise bis zu 90 Cent kosten. Aktionärsvertreter kritisierten zwar, das mache das Briefeschreiben nicht attraktiver, trotzdem sei eine Erhöhung der richtige Weg, sagte Appel.
Vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass ein durchschnittlicher Haushalt für Briefe im Monat 2,34 Euro ausgibt. Nehmen Sie 10% Aufschlag darauf, dann reden Sie also von 24 Cent im Monat Mehrbelastung. Also auch da ist es, glaube ich, vertretbar, vor allen Dingen dessen, weil wir gleichzeitig hervorragende Qualität liefern wollen und auch gute Löhne bezahlen möchten.
Nicht glücklich mit dem Kurs der Post ist der Dachverband der kritischen Aktionäre. Auch wenn sich der Konzern beim Thema Umwelt gerne grün gebe, zum Beispiel mit der Streetscooter-Entwicklung, seien die CO2-Emissionen im vergangenen Jahr trotzdem gestiegen und es werde zu wenig dagegen getan, sagte Moritz Leiner.
Da kann auf jeden Fall noch viel mehr passieren. Sie könnten sich CO2-Ziele setzen, die einfach näher in der Zukunft liegen als dieses große globale Ziel, 2050 CO2-neutral zu sein. Da sind wirklich noch mehr als 30 Jahre dazwischen. Wir brauchen jetzt konkrete Maßnahmen. Wir brauchen jetzt CO2-Neutralität im Wachstum und wir brauchen vor allem eine mittelfristige Reduktion der CO2-Emissionen.
Auch zum Thema Umgang mit den eigenen Mitarbeitern gab es in Bonn nicht nur zufriedene Stimmen zu hören. Angesichts der aktuellen Pläne zur Nachunternehmerhaftung von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, der damit gegen Lohndumping und Schwarzarbeit in der Paketbranche vorgehen will, sagte Postchef Frank Appel:
Wir beschäftigen 98% aller unserer Zusteller im Unternehmen eben mit eigenen Tarifverträgen und nicht mit Subunternehmern, wie das viele andere tun. Und die Kritik, die da durchaus auch angezeigt ist gegenüber unseren Wettbewerbern, ich muss jetzt sehen, wie da rechtliche Regelungen noch geändert werden ist, aber das ist eine berechtigte Kritik.
Allerdings sei trotzdem auch bei der Post längst nicht alles gelb, was da glänze, erklärte Andreas Job von der Gewerkschaft Verdi. Für ihn reicht das geplante Gesetz nicht aus.
Sondern wir appellieren an den Arbeitgeber, an seine Verantwortung, dass die Arbeit in den Firmen bleibt und nicht an die Subunternehmer rausgegeben wird. Zum Beispiel sind das bei uns die Berufskraftfahrer, wo kaum welche direkt bei der Post eingestellt sind, auch wenn die mit gelben LKWs rumfahren, sind das teilweise Subunternehmer, wo zweifelhafte Arbeitsbedingungen stehen.
Viele Aktionäre sind trotz des wechselhaften vergangenen Jahres immer noch zufrieden mit ihrer Post, die ihren operativen Konzerngewinn in diesem Jahr auf rund 4 und im kommenden Jahr auf mehr als 5 Milliarden Euro steigern will.
Jörg Sauerwein berichtete. In der Wirtschaftspresseschau geht es heute um das Urteil des Europäischen Gerichtshofs, nachdem Arbeitgeber künftig die Arbeitszeit ihrer Beschäftigten erfassen müssen.
Nach Ansicht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist das Urteil weniger deshalb brisant, weil es für die Unternehmen mehr Bürokratieaufwand und erhöhte Kosten bedeutet, alle Arbeitszeiten aufzuzeichnen. Die größte Brisanz ist vielmehr, dass mit einer vollständigen Erfassung plötzlich auch die Einhaltung vertraglicher und tariflicher Arbeitszeiten überprüfbar würde. Und zwar für alle 6 bis 10 Millionen Beschäftigungsverhältnisse, in denen bisher Vertrauensarbeitszeit gilt. Derzeit stellt sich im Alltag die Frage nicht, was eigentlich daraus folgt, wenn der Mitarbeiter schon Donnerstagmittag das Wochenpensum erreicht. Für die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe steht fest, in vielen modernen Berufen ist eine starre Zeiterfassung schlichtweg unrealistisch. Auch wenn niemand ernsthaft die Stechuhr wieder einführen dürfte, selbst die Erfassung der Arbeitszeit über Apps und elektronische Programme steckt den Arbeitstag in ein Korsett, das lange überholt ist. In Betrieben mit klassischem 8-Stunden-Tag mag die Erfassung funktionieren. In vielen Berufen ist sie schlichtweg undenkbar, etwa für Lehrer oder in sozialen Berufen. Die Frankfurter Rundschau dagegen betont: Die Richter haben gesprochen und sie haben richtig gesprochen. Die Arbeitszeit in deutschen Unternehmen gehört ordentlich erfasst. Basta. Die Unternehmen stellen die Beschäftigten ein, damit sie erledigen, was ihnen aufgetragen wird. Es ist Arbeit, die bares Geld wert ist. Die Unternehmen steigern damit ihren Umsatz und ihren Gewinn. Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass sie diejenigen, die dafür arbeiten, korrekt bezahlen. Zum Schluss geht es wieder um Bayer und die US-Tochter Monsanto. Im dritten Glyphosat-Prozess hatte eine kalifornische Jury den Konzern gestern zu einer Rekordstrafe von mehr als 2 Milliarden Dollar verurteilt. Dazu schreibt die Tageszeitung Taz aus Berlin: Auch wenn klar ist, dass solche astronomischen Summen in den USA am Ende der Verfahren stark reduziert werden, viele halten es nicht mehr für ausgeschlossen, dass Bayer unter der Bürde der Strafzahlungen letztlich in die Knie geht, übernommen und dann zerschlagen wird. Der Konzern hat sein Schicksal nicht mehr in der eigenen Hand. Es hängt nun an den US-Richtern in den Berufungsinstanzen.
Das war unsere Wirtschaftspresseschau und damit geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Nach den Nachrichten hören Sie hier ab 14.10 Uhr die Sendung Deutschland heute. Darin geht es um die Kinder deutscher IS-Kämpfer. Hier verabschiedet sich Silke Hane. Danke für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Schönen Tag noch. Tschüss.